Ja, ich hatte Sie in der Vorlesung letzte Woche mit einer Anzahl von Vorüberlegungen zum Thema konfrontiert. Es waren einmal Vorüberlegungen zum Lebensbegriff selbst. Warum bezeichne ich diesen Begriff als schillernd? Warum ist es interessant, ihn sich anzusehen, sofern er diese merkwürdige, schillernde Beschaffenheit hat? Dann hatte ich einiges gesagt zur Methode. Warum konzentrieren wir uns auf einen Begriff in dieser Vorlesung aus philosophischer Perspektive? Und warum reden wir nicht so über die Sache selbst, sozusagen mitten aus dem Leben heraus? Und was heißt es, sich auf einen Begriff konzentrieren? Nämlich ein Stück weit beiseite schieben der Selbstverständlichkeiten, die wir mitbringen, weil Leben ist ja so ein Wort, das nicht nach philosophischem Fachausdruck klingt, sondern da haben wir eine Menge dazu im Kopf. Diese ganzen Assoziationen, Selbstverständlichkeiten gilt es zunächst mal einzuklammern, hatte ich vorgeschlagen zu sagen und zu denken. Einklammerung ist tatsächlich auch ein Fachausdruck bei dem Philosophen Edmund Husserl, will ich nicht vertiefen. Also es ist nicht einfach nur sozusagen ein Spielwort oder so ein Bastelausdruck, sondern man kann dieses Verfahren des Einklammerns von Selbstverständlichkeiten durchaus als eine Form von Methode bezeichnen. Dann hatte ich darauf hingewiesen, dass es nicht darum gehen kann, beziehungsweise mir nicht darum geht, auch wiederum aus methodischen Gründen, Ihnen so etwas wie die Geschichte des Lebensbegriffs einfach durchzuerzählen. Das hat damit zu tun, dass man sie nicht durcherzählen kann. Angemessen für die Materiallage, für die Kompliziertheit des Themas ist es, dass wir uns sowas ansehen wie Problemknoten, die man in einer permanent sich wandelnden Wissenslandschaft ausmachen kann, wenn man ein Stück weit rückblickend auf sie schaut, das heißt mit dem Material, was wir eben nur haben, versucht zu rekonstruieren, was gewesen ist, was an dem Konzept Leben alles dran hing. Und dass man da sozusagen wiederum auch mit einer Brille arbeitet, die man selbst als Bestandteil seiner eigenen Epoche quasi aufhat, ohne sie absetzen zu können, das war ein wichtiger Hintergedanke gewesen. Es gibt nicht die Möglichkeit, völlig von außen drauf zu blicken, auf die Frage des Nachdenkens über Leben, des Verbegrifflichens von Leben und dergleichen, weil wir mittendrin stecken in einer Zeit, die das in hohem Maße auch selber tut. Und wir können uns dabei nicht wirklich lösen, so sehr wir auch versuchen, Dinge einzuklammern aus einer Perspektive, die zeitgebunden ist. Dann hatte ich darauf hingewiesen, dass unser Thema eingegrenzt ist. Es geht nicht um das Reden über Leben schlechthin, sondern es geht um den wissenschaftlichen, genauer naturwissenschaftlich unterlegten Stoffbegriff des Lebens. Den wollen wir uns ansehen. Also Leben als etwas, das irgendwie auch materiell gedacht werden muss. Mit dieser Vorentscheidung fallen beispielsweise Moralbegriffe vom Leben, also Fragen des guten und schlechten Lebens oder dergleichen, aus dem Themenkreis dieser Vorlesung weitgehend heraus. Das Thema einer Ethik der Lebensführung oder einer Frage, wie kann ich meinen Lebenslauf befriedigend, gut, tugendhaft und so weiter organisieren, ist eine andere philosophische Baustelle als die, die uns hier interessiert. Und hat auch andere zeitliche Ausdehnung. Das ist zum Beispiel in der Antike schon ausführlich Thema gewesen, was man vom Stoffbegriff des Lebens so nicht sagen kann. Das war ein weiterer Punkt, den ich schon markiert habe. Und da setzen wir heute ein. Das Konzept eines stofflichen Lebens ist erstaunlich jung. Viel jünger, als man so denken sollte, weil man glaubt, naja, das hat man doch eigentlich wahrscheinlich die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch sich so vorgestellt, dass es so etwas gibt wie ja, so eine materielle Lebenssubstanz oder irgendwas Biologisches oder dergleichen. Das ist mitnichten der Fall, sondern im Grunde gibt es auch dieses Großsubstantiv, das Leben, als etwas Stoffliches, etwa erst seit der Zeit um 1800. Wir setzen heute jetzt einen inhaltlichen Anfang beim Einstieg in die Frage, wie sieht's aus mit der Geschichte und ein Stück weit auch der Metaphysik, also den mitgeschleppten und vielleicht nicht zu Ende gedachten Unterstellungen, die in dem Konzept Leben drinstecken. Wir setzen einen inhaltlichen Anfang und betrachten uns zunächst mal diesen Entstehungsherd, das Syndrom sozusagen, in dem der Lebensbegriff die Form annimmt, die er zum Beispiel in den Lebenswissenschaften heute so selbstverständlich hat. Es wird allerdings historisch knifflig, immer bei Anfangsfragen. Das heißt, die Frage, wann fangen wir an, wo genau soll man mit einer Begriffsgeschichte von Leben im materiellen Sinne beginnen? Wo setzen wir, Sie erinnern sich an dieses Methodenwort im Bild gesprochen, für unsere Archäologie des Lebensbegriffs den Spaten an? Es ist nicht ganz einfach, ich hatte bis jetzt schon markiert, um 1800 ist die Verdachtszone, die aus wissenschaftsgeschichtlicher, wissenschaftstheoretischer, philosophiegeschichtlicher, begriffsgeschichtlicher Sicht da in Frage kommt. Aber wie kann man das genauer einkreisen? Das Wort Leben selber, jedenfalls als zusammengesetztes Wort, als Verb auch, ist an sich sehr, sehr alt. Also am reinen Wortvorkommen kann man das nicht festmachen, diese Behauptung, die ich jetzt bis auf Weiteres hochhalte, dass um 1800 im engeren Sinne die Geschichte des stofflichen Lebensbegriffs erst beginnt. Sie kennen einige auch fremdsprachige Ausdrücke, die wir mit Leben übersetzen, die ein Stück weit auch Leben bedeuten. Das älteste, interessanterweise sind es da zwei Begriffe und man könnte lange darüber diskutieren, ob das wirklich Leben heißt. Das älteste, was wir so in der europäischen Überlieferung haben, sind die Konzeptbegriffe Bios und Zoe. Das ist altgriechisch. Es sind zwei Termini, die etwas unterschiedliche Facetten haben. Ich vertiefe das jetzt zunächst mal nicht. Wir kennen im Lateinischen Vita. Sowohl Bios als auch Vita haben wir hin und wieder auch noch in Fremdwörtern eingebaut, sodass Ihnen das irgendwie bekannt vorkommen mag. Vita hat man gern so im Bereich Reformhäuser und so. Bios kennen wir natürlich aus Biologie. Aber auch, also Computertechniker haben das wahrscheinlich auch schon mal, in der Software gibt es auch ein Bios, auch schon mal aufgeschnappt. Also das spukt im Bereich von Wortwurzeln für Fremdwörter noch in unserem Sprachgebrauch herum. Dann gibt es im Englischen und Französischen life und wie, also jeweils ein Wort und wir nehmen als Entsprechung das deutsche Leben. Allerlei sprachgeschichtliche Assoziationen. Man könnte vermuten, dass es was mit lieb zu tun hat. Das ist ein altsprachliches Wort für Leib. Ist ein bisschen spekulativ. Die Gebrüder Grimm, das ist das Nachschlagewerk, das man für solche Zwecke konsultiert. Das Grimmsche Wörterbuch verzeichnet das als mögliche Wurzel. Und es gibt, wenn man die Verwendungsbeispiele in dem Wörterbuch bei Grimm anschaut, eine ganze Menge Lebensbegriffe älteren Typs, die sich allerdings in ihrer Verwendung alle auf die Bedeutung Leben als Verlaufsphänomen richten. Das hatte ich beim letzten Mal schon angedeutet, also die Idee, dass wir ein Leben leben und dass das als ein Verlauf eine Einheit ist, die man auch ansprechen kann, wo man erzählen kann, wie war jemandes Leben und so weiter. Das versteht sich, das ist noch kein wissenschaftlicher Ausdruck, der sozusagen dann Materialität bezeichnet, sondern der bezeichnet eher diese Verlaufsgestalt, diese Erzählgestalt und das belegt auch Grimm, also dieses Wörterbuch der beiden Brüder Grimm, dass wir in der deutschen Wortgeschichte leben in dieser Bedeutung etwas, das verläuft, etwas, das wir erleben, das wir führen und so weiter, lang schon hat. Das ist aber auch bis um 1800 eigentlich die einzige Bedeutung ist, die das Wort im Deutschen hat. Der Kollektivsingular, das Leben, als eine Art Lebenssubstanz im materiellen Sinne, kommt dort nicht vor. Also wir haben da einen Negativbeleg, der uns hilft, diese Verdachtszone um 1800 einzugrenzen. Was auch natürlich historisch immer schon bekannt war, war der Unterschied zwischen einem lebenden Körper und einer Leiche. Also Strafgerichte, Ärzte, Hebammen, Totengräber, auch natürlich Menschen im Alltag wussten, um die Differenz zwischen lebendig und tot. Auch das würde ich nie behaupten, dass erst um 1800 diese Differenz virulent wird oder sagbar wird, ausdrückbar wird. Auch die christliche Redeweise vom Leben ist natürlich alt. Gott schöpft Leben, Lebewesen, lebende Dinge, also nicht Dinge, lebende Geschöpfe, sage ich mal, unter den vielen Dingen, die er schaffen kann. Also in diesem Sinne, auch der Übergang von Leben und Tod spielt für die christliche Religion natürlich eine riesige Rolle. Das alles soll nicht mitgemeint sein bei der Bedeutung, oder ist nicht mitgemeint bei der Bedeutung von Leben, um die es uns geht, diese stofflichen Bedeutung im engeren Sinne. Spannend an dem Umgang mit dem Thema Leben und Tod ist, da hatte ich vor einiger Zeit eine Vorlesung, einige im Raum waren da vielleicht dabei, dass ein Substantiv für den Tod existiert, geradezu als Eigenname sozusagen, als großer Eigenname für das Ereignis Tod. Das ist aber lange Zeit das Leben sozusagen als symmetrisches Gegenstück des Todes nicht jedenfalls im stofflichen Sinne gab. Und auch nicht so in dem starken Sinne als Ereignischarakter, sondern dass man eben lebt, mehr im Sinne eines Verlaufs, einer Tätigkeit vielleicht sogar fast, und der Tod dann kommt. Also es ist keine symmetrische Konstellation von zwei Großvokabeln. Das eine ist der Verlauf, in dem wir sind, und das andere ist im christlichen Zusammenhang jedenfalls ein zustoßendes Ereignis. In der griechischen Antike sind es eher zwei Räume, die man sich gegenüber vorstellt, also so etwas wie eine Welt, in der die Lebenden sind, und einen Raum, ein Reich, in dem die Toten sind. Auch da ist sehr schön zu sehen, das Attribut Lebendsein ist das Wichtige. Nicht das Leben als ein Etwas, das man hat oder nicht hat. Also, da gibt es zwar einerseits viele Belege für Redeweisen vom Lebendigen, von der Differenz von lebendig und tot, für Lebendsein und für das Verlaufen von Leben, von Biografien, aber ein materiell gedachtes Leben im stofflichen Sinn ist in der Tat in der langen Geschichte der Tradition des europäischen Redens und der europäischen Sprache so nicht unbedingt zu finden. Mhm. Eher jedenfalls. Also eher eine Prozessfigur, als dass man sagen kann, es hat sozusagen ein stoffliches Gegenstück, dass ich das jetzt bin oder nicht. Es gibt natürlich eine Menge Überlegungen dazu, was den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmacht. Also zwischen lebendig sein und tot sein. Und da gibt es unterschiedliche Überlegungen, auch um diese Grenze zu definieren. Der Atem zum Beispiel ist etwas, das mit dem Lebendigsein und ein Stück weit auch mit dem Leben verbunden ist. Und wenn man den Atem, wenn man nicht mehr atmet, dann haucht man das Leben aus. Das gibt's auch als Bild. Aber, und das, da steckt auch was Stoffliches drin. Aber das Entscheidende ist doch sozusagen diese dynamische Figur. Der Witz am Atem ist, dass er gerade nichts Substanzielles ist, sondern etwas Unsichtbares, Immaterielles im Prinzip. Und so stellt man, so ähnlich wie man sich die Seele auch konzipiert. Das wäre jetzt ein Thema für eine ganze Vorlesung, Seelentheorien. Aber das, was sozusagen das Lebendigsein ausmacht, liegt in der Nähe von Seelenvorstellungen und ist damit tendenziell, in der platonischen Tradition, tendenziell per Definition nicht materiell, sondern hat diese eigentümliche, bewegte, transzendente Beschaffenheit. Ist dann ein großes Thema, wie man sich das denken kann, etwas, das nicht materiell ist. Zum Beispiel, dass wir es empfinden, dass wir drinstecken. Es kann auch etwas sein, was uns jemand gibt, aber nicht wie eine Substanz, die wir in Händen halten oder die man anfassen kann. Wenn wir jetzt uns das 18. Jahrhundert genauer ansehen, also das Jahrhundert sozusagen, wo die Jahreszahlen mit 17 beginnen, dann haben wir eine natürlich elaborierte Wissenschaftslandschaft in Europa bereits vor uns. Und hier können wir jetzt ein Stück weit heranzoomen und uns fragen, was ist denn in dieser Zeit, in dieser Epoche der Fall, wenn man redet über das, was wir heute unter der Überschrift Leben adressieren würden. Was ist in der Naturkunde der damaligen Zeit der Fall? In der Naturwissenschaft. Wir können ganz grob sagen, die Physik ist zu dieser Zeit die Naturwissenschaft schlechthin. Sie ist die älteste, sie ist auch die eigentlich die Disziplin, an der sich die Idee von wirklich strenger Wissenschaft orientiert, von strenger empirischer Wissenschaft. Es gibt natürlich die Mathematik, das ist neben der Philosophie die älteste Wissenschaft überhaupt. Aber mit Mathematik unterlegt ist sozusagen die Naturwissenschaft schlechthin, die auch beobachtet und mathematisiert das Beobachtete, die Physik. Es gibt ansonsten im Bereich des Naturwissenschaftlichen eine noch nicht in jeder Hinsicht als Wissenschaft durchgeformte Medizin. Also damit will ich sagen, dass die Medizin sehr praxisnah ausgebildet hat, an Universitäten zwar, aber eben maßgeblich zu dem Zweck zu behandeln, und dass es auch eine Menge Mediziner gab oder medizinische Behandlungen, die nicht von Universitätsmedizinern angeboten wurden, so dass die Medizin einen verglichen mit heute relativ gleitenden Übergang kannte in die praktische Heilkunde hinein und nicht in dem Sinne so klar verwissenschaftlicht war, wie wir das heute kennen. Die Medizin untersuchte Krankheiten. Ich betone das so, weil sie nicht die Gesundheit untersucht hat, sondern sie hat die Krankheit untersucht und nur die Krankheit. Und sie untersuchte die dazugehörigen Behandlungen. Beschäftigte sich mit den dazugehörigen Behandlungen. Und wenn ich jetzt sage untersuchte, dann ist wichtig, dass dort eine andere zentrale Praxis für die wissenschaftliche Beschäftigung mit medizinischen Sachverhalten das Bild beherrschte, als wir heute kennen. Krankheiten und dazugehörige Behandlungen wurden nämlich insbesondere ermittelt und geordnet. Wissenschaft hieß Ordnung schaffen. Rationale Ordnung schaffen, klären, wie es sich wirklich verhält, und anordnen des Wissens, das man hat über ein bestimmtes Gebiet. Man hat also in der Medizin Krankheiten und die dazugehörigen Behandlungen angeordnet und versucht, sozusagen in einen Blick zu nehmen. Man hat weniger allgemein orientierte physiologische Ursachenforschung betrieben. Das Wichtige an einer Krankheit war zunächst mal, dass man sie richtig erkennt, um sie dann richtig behandeln zu können. Die Frage der Ursache war nicht völlig trivial, aber nicht wirklich zentral. Also man hat sozusagen nicht in jeder Hinsicht auf Ursachen gestützte Modelle aufgesetzt mit der Behandlung, sondern das Wichtige war in einer Behandlung zunächst mal, dass man die Erfahrung hat, dass sie wirkt. Was es nicht gibt im 18. Jahrhundert, ist eine Biologie. Und was es auch nur in, sagen wir mal, sich formierender, noch nicht fest etablierter Form gibt, ist so etwas wie eine Chemie. Es gibt Forschung in dem Feld, auch eine Menge explorative Forschung. Das war in der Aufklärungszeit, auch gerade in der Spätaufklärung, ein sehr faszinierendes Gebiet, die Chemie. Aber man nannte es auch Alchemie, also es war sozusagen an der Seriositätsgrenze, was man an Experimenten in diesem Feld so machte. Die Chemie, Alchemie, hatte nicht diesen unangefochtenen Charakter von Wissenschaftlichkeit, wie die Physik ihn hat. Der Begriff des Lebens taucht gewissermaßen aus dem Meer des Redens von Lebendigsein im Rahmen dieser Wissenschaftsformation des 18. Jahrhunderts auf und gewinnt um 1800 dann Kontur. Ich möchte das heute etwas genauer betrachten, Ihnen zeigen, wie die Schwelle aussieht, aus dem 18. Jahrhundert hinaus sozusagen mit dieser heißen Zone um das Jahr 1800 hinein ins 19. Jahrhundert und wie das eine Schwelle ist, in der der Begriff Leben eine neue, prominente und damit eigentlich die Rolle übernimmt, die uns interessiert. Ich möchte das heute kurz skizzieren für die Naturkunde, die Biologie, die entsteht, die vorher keine Biologie ist, das Wort gab es auch noch nicht, sondern eine Naturkunde oder Naturgeschichte ist im 18. Jahrhundert. Und wir werden anschließend in der nächsten Vorlesung mit einem Blick auf die Philosophie in derselben Zeit. Und dann legen wir das so ein Stück weit nebeneinander, was sozusagen die naturkundliche, naturwissenschaftliche Perspektive aufs Leben ist, die sich herauskristallisiert. Und auf der anderen Seite, was die Philosophen in dieser Zeit sagen, die durchaus nicht so weit weg von den naturwissenschaftlichen Überlegungen auch auf den Lebensbegriff stoßen, zum Beispiel im Zusammenhang der sogenannten Naturphilosophie. Das werde ich aber erst nächste Woche dann näher entfalten. Betrachten wir heute relativ nah dran, sag ich mal, jetzt an naturkundlichen Überlegungen. Zum einen die im 18. Jahrhundert von Botanikern und Zoologen zunächst ohne zentrale Referenz auf Leben betriebene Naturkunde, die eine Wissenschaft sein wollte. Und sehen wir uns dann an, wie der Lebensbegriff danach, sozusagen um 1800, das ist dann das Ende dieser Art von Naturkunde, eine neue Funktion und Rolle übernimmt. Und damit könnte man im Bild sagen, auftaucht um 1800. Und wie sich das Denksystem der Biologie über diesen Lebensbegriff herausformt. Die Naturkunde des 18. Jahrhunderts von den Tieren und Pflanzen bietet ein für heutige Augen fremdes Bild. Ich hatte das eben für die Medizin schon ganz kurz angedeutet. Der Grundgedanke des Anordnens ist die Grundidee auch von Rationalität, von das Wissenschaftsideal, das in dieser Zeit regiert. Wissenschaftler wie der Naturkundler Carl Linnaeus, so steht das auf den Schriften drauf, er schrieb auf Latein, jedenfalls in Teilen, Carl von Linné, sagen wir heute meistens.
Georges Buffon, von dem wird auch gleich noch die Rede sein.
Ich nenne die Namen gleich, Sie haben einen kleinen Anhaltspunkt für die Schreibweise. Wissenschaftler wie der Naturkundler Carl von Linné konzentrierten im 18. Jahrhundert ihre ganze Energie auf die Frage nach der richtigen und vollständigen Klassifikation dessen, was man im Reich des Lebendigen finden kann. Lebewesen werden untersucht, Pflanzen und dergleichen. Wissenschaft war dabei eine Ordnungsanstrengung. Das heißt, die Frage war, was unterscheidet sich wie von was und was gehört wie zusammen? Und wie eng gehört es zusammen? Oder wie weit liegt es auseinander? Wissenschaftler dieser Zeit und Linné in ganz prominenter Weise, der Name ist deswegen auch bis heute noch ganz besonders bekannt, konstruieren Ordnungssysteme. Und Dreh- und Angelpunkt dieser Ordnungssysteme ist die Frage der Einteilung, der richtigen Einteilung dessen, was man in der Natur alles finden kann. Die Einteilung der Lebewesen beispielsweise in Gattungen. Und diese Gattungen wurden dann wieder zusammengefasst in Klassen und innerhalb der Gattungen gibt es Familien, Unterfamilien und so weiter. Also ein Großsystem dieser Art an zentralen, logischen sozusagen Kategorien aufgehängt. Die Linnäische Methode sucht also nach einem solchen Beschreibungssystem und mischt auf der Suche nach so einem Gesamttableau, in dem man alle Lebewesen sozusagen genau richtig und präzise in ihren Verhältnissen zueinander einordnen kann, er mischt bei dieser Arbeit einerseits die genaue Betrachtung der Gestalt eines Lebewesens. Die Gestalt ist der entscheidende Punkt für die Entscheidung der Frage, wo gehört das hin? Was ist da mit wem verwandt? Und wo auf dem großen Tableau muss ich dieses Lebewesen ansiedeln? Das ist eine empirische Zuwendung zum Objekt. Also die Dinge werden extrem genau gezeichnet, beschrieben, betrachtet in ihren Einzelheiten. Und die andere Seite dieses Verfahrens ist eine logische Operation. Ein logisches Verfahren, das es dem Fachmann erlaubt, diese Gestalt, so wie sie dann betrachtet, intensiv studiert und beschrieben ist, in eine widerspruchsfreie, lückenlose und wohlgeformte Klassifikationsordnung einzubetten, einzubringen, einzubauen. Und diese Ordnung musste gefunden werden, widerspruchsfrei und so, dass alles seinen richtigen Platz hat, gemäß seinem Erscheinungsbild. Es entsteht eine sogenannte Taxonomie, eine Klassifikations- und Benennungsordnung, die die ganze Fülle der Wesen enthält. Zentral für die Frage, wenn man also dann dieses genau betrachtete Objekt hat und sich fragt, wo gehört das jetzt genau hin im System, kenne ich das schon, diese Art oder dieses Lebewesen, dann kann ich es zuordnen aufgrund seines Erscheinungsbildes in einen bereits bekannten Platz. Kenne ich es noch nicht, muss ich bestimmen, wo gehört es genau hin und diesen Platz schaffen. Zentral für diese Logik des Arbeitens eines solchen Naturwissenschaftlers ist das Problem des Merkmals. Man muss am Objekt Merkmale identifizieren, die sozusagen die entscheidenden Punkte sind für die Zuordnungsfrage. Forschung hieß, Kriterien zu identifizieren, die genau die Wesensmerkmale der Gattungen, die der Arten, der Klassen und so weiter treffen und die die Logik eines natürlichen Gesamtgefüges widerspiegeln, das sich gewissermaßen auf der Oberfläche der Dinge abzeichnet und wir müssen es lesen lernen, wie diese Ordnung beschaffen ist, wie diese Logik beschaffen ist. Ein Beispiel für Carl von Linné waren wichtig, das haben andere wiederum anders gewichtet, aber für sein System waren unter anderem wichtig die Fortpflanzungsorgane der Lebewesen. Ohne Fortpflanzung keine Arten, das war seine Überlegung, insofern ist das ein wichtige Merkmalsebene. Und daher las man für sein System die Einteilung wesentlicher Merkmale genau an den diesbezüglichen Stellen ab. Also etwa bei Pflanzen die Zahl der Staubgefäße, der Stempel, die Ein- oder Zweigeschlechtlichkeit einer Blüte etc. Oder bei Tieren, eierlegend, lebend, gebärend und anderes. Also bei eierlegend kommt man auf die Vögel, bei lebend, gebärend auf die Säugetiere. Wir kennen ein Stück weit diese Linnäischen Klassifikationen durchaus noch. Wenn Sie sich die Bestimmungsnamen von Pflanzen beispielsweise ansehen, dann sind da so Folgen von lateinischen Bezeichnungen hintereinander. Das sind oft mehrere Wörter und da steckt sozusagen drin diese Reihenfolge. Klasse, Gattung, Art, Unterart, Familie und so weiter. Die haben jeweils Eigennamen, die hintereinander gekettet werden. Das ist im Linnäischen System so organisiert und in anderen konkurrierenden Systemen seiner Zeit in etwas anderer Form wird auch so gearbeitet. Es ging insgesamt um das allmähliche Auffüllen des großen Raumes der Natur mit Namen und Merkmalen, so dass alles gemäß Identität und Unterschied, wichtig gemäß an der Oberfläche gut sichtbaren Identitäten und Unterschieden gruppiert, hierarchisiert und verzeichnet ist. Im Jahr 1753 konnte Linné ungefähr 6000 Pflanzenarten einordnen. Die Gesamtzahl der Pflanzenarten überhaupt schätzte er damals auf etwa 10.000. Und im Jahr 1758 nannte er rund 4000 Tierarten, die er auf diese Weise ermittelt und auch schon zueinander gruppiert hatte. Also ein sehr gründliches und sehr mühsames Geschäft, eine anstrengende Form, Wissenschaft zu betreiben. Ziel seiner Taxonomie war nicht nur, sich für jede individuelle Erscheinung der richtige Platz finden ließ in diesem Gesamtsystem, sondern es kam auch darauf an, dass dieses System wirklich lückenlos war. Also man musste auch alles finden, was da reingehörte. Es durften keine leeren Flecken oder dergleichen bleiben. Die Gesamtübersicht sollte am Ende alle Erscheinungen enthalten. Keine Unregelmäßigkeiten durften vorkommen, keine ungeklärten Zwischendinge durften übrig bleiben Und es durften natürlich auch keine Widersprüchlichkeiten, irgendwie sich in, auf sich selbst rückverweisende Bäume oder irgendwas in der Art entstehen. Der Taxonom hatte damit eine schwierige Aufgabe. Er musste diese Abwägung zwischen Augenschein und logischer Klassifikation des Wesens, das er vor sich hatte, vornehmen. Und er musste dringend vermeiden, dass über einzelnen Fundstücken, das war eine dauernde Gefahr natürlich, noch ein unbekanntes Fundstück, dass da dann das Bild falscher Gattungen entsteht, versehentlich. Dass man also etwas, was vielleicht eine Abweichung ist und da noch irgendwie reingehört, wenn man es richtig betrachtet, versehentlich irgendwie nutzt, um irgendwo eine neue Gattung zu eröffnen oder dergleichen. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht. Also es reicht eigentlich der Eindruck, der optische Eindruck, um ein Stück weit dieses Wissensideal auch zu sehen, eine riesige Übersicht mit diesen verschiedenen, also das ist nur ein klitzekleiner Teil natürlich des lineischen Systems, mit diesen verschiedenen zu gruppierenden Unterabteilungen, Unterunterabteilungen und so weiter. Es gibt auch für diesen Typ Wissenschaft eine Menge grafisches Material. Die haben in vielem diagrammatisch gearbeitet. Das ist auch logisch, diese Tableaus darzustellen, ist gar nicht einfach. Das heißt, man hat auch experimentiert mit Visualisierungsformen, um das alles auf ein großes Bild, eine Karte oder dergleichen zu kriegen. Etwas andere Kriterien, aber eine ähnliche Arbeitsweise und Logik als bei Linné finden wir auch im 18. Jahrhundert bei Georges Buffon, der eine Histoire naturelle geschrieben hat, eine Naturgeschichte, die etwas anders funktioniert als bei Linné. Linné ist das ja wirklich so eine Art Bestimmungsgrammatik, eine Großgrammatik. Buffon hat stärker auf Bilder gesetzt und hat sich mehr für die einzelnen Arten in ihrer Besonderheit interessiert. Bei ihm ist das eher eine Enzyklopädie geworden, die sozusagen Porträts der Lebewesen enthält und die sehr genau einzeln abschildert, auch mit tatsächlich mit sehr schönen Zeichnungen und Bildern. Da habe ich jetzt leider keine mitgebracht. Die Merkmale, die Linné für wesentlich hält und diese Bestimmungsarbeit anhand von Merkmalen, tritt bei Buffon etwas zurück. Er betont eher das Besondere, die Eigenart jeder Art, als dass er sich in diese Welt der Bezüge und der feinen Unterscheidung so vertiefen würde. Und seine besondere Liebe galt der Zoologie, also er hat die Säugetiere insbesondere untersucht in ihre verschiedenen Formen, gibt's tolle Bilder von Elefanten, Giraffen und so weiter. Also eine etwas andere Kriterienwahl, aber eine ähnliche Logik. Also der Typus der Wissenschaftlichkeit, auch bei Buffon, ist einer der bestandsaufnehmenden Wissenschaft von der Natur. Was die Forscher beide zu bewältigen versuchen, ist die Aufgabe einer erkennenden Darstellung und die Gesamtübersicht herzustellen über die Vielfalt der Lebewesen. Und diese Vielfalt ist einzufangen einerseits in diesen logischen Beziehungsnetzen und zum anderen in einer Bildersprache, einer Beschreibungssprache, die die Einzelheiten der Merkmale möglichst genau fasst. Und diese Beschreibungssprache ist oft auch Zeichnung. Ich habe hier nochmal ein bisschen schlechter sichtbares Bild. Das stammt auch von Linné. Also das ist durch die Vergrößerung hat es etwas Schaden genommen. Das ist aber auch typisch für naturkundliche Schriften der Zeit. Also genaues Abzeichnen. Hier geht es jetzt um Stempel von Pflanzen, ja, und Staubgefäße und dergleichen. Wie sieht das aus? Wie ist das angeordnet? Das kann man einerseits versuchen mit Worten zu beschreiben und andererseits ist eben die Zeichnung ein wichtiges Instrument, um das deutlich zu machen. Man könnte von einer Gestaltsprache sprechen, die gesucht wird, um die Gliederung der Natur in ihren Eigenschaften zu erfassen. Interessant für uns ist, wenn wir jetzt ansehen, welche Rolle spielt Leben oder Lebendiges, der Aspekt des Lebendigseins für diese Wissenschaft. Lebendigkeit ist natürlich etwas, was man kennt, klar. Lebendigkeit war aber eine Eigenschaft unter vielen anderen Eigenschaften. Also keine besonders herausgehobene Eigenschaft. Ein Merkmal. Ein Merkmal, das Steine zum Beispiel nicht haben. Es fällt aus dem Rückblicken, ja? Wird auch getan, es wird auch rumdefiniert an dem Merkmal Lebendigkeit, aber es wird an dem Merkmal Lebendigkeit genauso rumdefiniert wie oder bei der Frage, was unterscheidet lebendig von nicht lebendig, wie etwa bei der Frage, was unterscheidet hornig von behaart oder was unterscheidet achtblättrig von dreiblättrig oder dergleichen, ja? Also es ist bekannt als eine erkennungsrelevante Eigenschaft. Aber sie wird in keiner Weise sozusagen privilegiert gemessen an den vielen, vielen anderen auch relevanten Eigenschaften, die Lebewesen so haben. Und insofern wird daran getüftelt, gleichrangig zu den anderen Eigenschaften, die auch alle irgendwie jeweils für einen Bestimmungsvorgang relevant sind. Natürlich ist es eine relativ sinnfällige und auch relativ weit vorn liegende Eigenschaft, sage ich jetzt mal, gemessen an der Vielfalt der Erscheinung der Natur, sorgt das für eine recht grobe Untergliederung, die Lebewesen und die nicht lebendigen Dinge. Aber von ihrer Beschaffenheit her ist die Differenz nicht anders als hornig oder behaart. Es gibt also die Eigenschaft lebendig sein, aber es gibt nicht das Leben als eine irgendwie vorgängige, die Lebewesen insgesamt tragende, ihr Dasein begründende oder dergleichen grundsätzlichere Naturerscheinung. Leben war unter taxonomischer Perspektive einfach ein Attribut wie Horn, Panzer oder Haare. Es war bloß ein Merkmal organischer Körper und nicht die Bedingung ihres überhaupt Existierens. Die Natur kannte Leben, könnte man sagen, aber Leben war nicht das Leben als dynamische Grundform oder Hauptform der Natur, sondern Leben war oder lebendig sein war etwas, das vorkommt, das man feststellen kann und das eben zugehörig ist zu bestimmtem und zu bestimmtem nicht. Dieser Sachverhalt erklärt, wieso die Naturwissenschaft des 18. Jahrhunderts nie auf die Idee gekommen wäre, sich als Biologie zu bezeichnen. Auch nicht die Naturkunde, die sich auf Pflanzen, Tiere, also auf Lebewesen bezieht. Die allgemeine Lebensvorstellung, eine allgemeine Lehre vom Bios, vom Leben oder den Erscheinungen, die das Leben annimmt oder dergleichen, das ist nicht die Vorstellung, die der damaligen Idee von Natur, Vielfalt und den Gegenständen, Objekten in der Natur zugrunde lag. Es bedarf erst einer grundlegenden Veränderung des Wissens, der Landschaft des Wissens und auch der Art, der Form, in der es entsteht, damit so etwas wie die Idee einer Biologie und damit auch der Terminus Biologie überhaupt Sinn machen kann, auftauchen kann. Michel Foucault, dieser Wissenshistoriker, den ich letztes Mal schon erwähnt hatte, den Namen schreibe ich auch noch an, falls Sie mal nachlesen wollen. Ein Autor von heute, der rückblickend diese Zeit analysiert hat, an den ich mich gerade mit diesen Überlegungen zur Biologiegeschichte auch in Teilen halte. Der Autor Foucault hat diesen Punkt, dass es erst einer Veränderung bedarf, bis überhaupt so etwas wie Biologie entstehen konnte, um 1800 wie folgt zusammengefasst. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts existiert in der Tat das Leben nicht, sondern es existieren lediglich Lebewesen, lebendige Wesen, könnte man vielleicht noch überspitzter sagen. Diese lebendigen Wesen bilden eine oder vielmehr mehrere Klassen in der Folge aller Dinge auf der Welt. Und wenn man vom Leben sprechen kann, dann lediglich als von einem Merkmal im taxonomischen Sinne des Wortes. Einem Merkmal in der allgemeinen Verteilung der Wesen. Lebendig sein, schiebe ich jetzt ein in dieses Zitat, lebendig sein ist eine Kategorie der Klassifizierung wie alle anderen. Dieses Merkmal steht oder diese Kategorie steht zu allen anderen Kriterien, denen man sich beziehen kann, in einer ähnlichen, vergleichbar gewichtigen Beziehung. Der Naturforscher, so Foucault weiter, ist der Mann des strukturierten, sichtbaren und der charakteristischen Benennung. Er ist jedoch nicht der Mann des Lebens. Das ist jetzt sehr bildhaft ausgedrückt, soll diesen Punkt nochmal knackig sozusagen auf eine Formel bringen. Das strukturierte, sichtbare und die charakteristische Benennung. Und man kann vielleicht dazu hinzufügen, diese wichtige Grundidee der Welt als eines der Welt der natürlichen Dinge als eines großen, gefüllten, vielfältig gefüllten Raumes, der sich von seinen sichtbaren Oberflächen her erschließt und anordnen lässt. Um 1800 ändert sich das nun. In den Abhandlungen der Gelehrten greift eine neue Logik um sich. Es erscheint ein neues Verhältnis zwischen Denken und Erfahrung. Man könnte auch sagen, eine neue Denkgrammatik. Ein neues historisches A priori in Sachen Natur. Historisches A priori, das Stichwort hatte ich beim letzten Mal schon kurz erläutert. Also sozusagen eine neue, ja, ich hatte eben das Bild der Brille verwendet, passt nicht ganz, weil es geht nicht nur ums Gucken, es geht auch nicht nur ums Denken, es geht auch um die Art, wie man, was man macht, wenn man Erfahrung macht am Objekt. Aber diese sozusagen neue Voreinstellung des Blickens, des Wissenwollens und der Art des Umgehens mit den Objekten greift um 1800, um das Jahr 1800, also um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert Platz. Wie kann man diese Schwelle genauer lokalisieren? Kann man das verorten in der Wissenschaftsgeschichte? Ein möglicher Kandidat für diese Umbruchstelle des Denkens wäre der Zoologe Jean-Baptiste Lamarck. Er wird auch von einigen Biologiegeschichtlern schon als sozusagen ein erster Moderner charakterisiert. Ich sehe das etwas anders, ich werde das auch gleich noch erläutern, aber sehen wir uns diesen Lamarck mal an, der in der Tat einige abweichende Aspekte bringt, wenn wir jetzt so jemanden wie Linné oder Buffon als typisch fürs 18. Jahrhundert nehmen. Lamarck schreibt eine zoologische Philosophie und er bringt im Jahr 1809 dann, also schon nach dieser Schwelle, Spekulationen ins Spiel, die es vorher nicht gab. Unter anderem spricht er Tieren, die empfinden, ein Existenzgefühl zu. Und außerdem, dafür ist er berühmt, er zog die Unveränderlichkeiten der Arten in Zweifel. Also die These, dass die Arten so sind, wie sie sind. Dass auf dem Tableau alles einmal endgültig seinen festen Platz hat und so ist die Natur geordnet. Nach Lamarck ist die Frage, ob eine Art sich nicht auch wandeln kann und sich nicht vielleicht sogar eine neue Art aus anderen entwickeln kann. Die Giraffe etwa, war sie nicht eine Antilope, die über Generationen hinweg den Hals nach einer besonders hochhängenden Nahrung gestreckt hat, wobei der Hals sich dann immer weiter verlängert hat? Das ist eine Frage, die Lamarck diskutiert. Ist nicht so die Giraffe aus der Antilope ein Stück weit auch entstanden? Für Linné wäre eine solche Vorstellung vom Wandel der Arten völlig undenkbar gewesen. Es ist auch klar, warum. Es hätte sein ganzes System über den Haufen geworfen. Also wenn da auch noch irgendwie sich was aus der einen Schachtel oder Klassifikation in die andere hinein entwickeln kann, kann man das System gar nicht so anlegen, wie Linné es gemacht hat. Linné kann also eigentlich das Konzept einer permanenten sachlichen Veränderung der Natur so gar nicht in sein System hineinbringen. Das ist so bei Lamarck nicht der Fall. Also ich komme da gleich drauf. Lamarck ist eben, weil er diesen Wandel denkt und diese Idee mit der Antilope, Giraffe und so weiter, wird er gerne als Vorläufer Darwins interpretiert. Und das wird im Sinne auch so von Kreuzungsüberlegungen und so weiter interpretiert. Das ist nicht ganz richtig. Also es ist auch bei Lamarck nicht ganz ausgegoren, wie er ein Klassifikationssystem jetzt mit diesen Veränderungsideen kombinieren will.
Er geht nach der Dringlichkeit, also die Giraffe hat jetzt die Not, mehr das Essen, was da oben ist, zu erreichen. Und deswegen entwickelt sie halt einfach, aber hat keine Antwort.
Genau, genau. Also es beschränkt sich auf die Idee von so einem Nutzen beispielsweise, den die Art haben kann, wenn sie ihre Eigenschaften irgendwie verändert. Und er nimmt an, ja, immer strecken, ne, dann wird der Hals halt immer länger. Und so verändert sie sich denn allmählich. Das ist also eine relativ basale Vorstellung von Veränderung. Kreuzung, Züchtung, Genetik gar, das spielt alles für ihn gar keine Rolle, ist alles sehr viel später das Thema. Und auch Darwin hat er in dem Sinne so nicht vorweggenommen. Und das ist auch interessant jetzt für die Frage der Schwelle um 1800. Lamarck arbeitet ansonsten auch mit solchen klassifikatorischen Tableaus. Also er ist an vielen Punkten auch traditionell. Er hat nur diese interessanten Zusatzüberlegungen, wo dann die Frage schon ist, wie kriegt er das eigentlich in so ein Klassifikationssystem hinein? Er entwirft im Grunde, deswegen würde ich auch sagen, Lamarck gehört sozusagen, wenn man jetzt nach der Schwelle sucht, eher noch auf die Traditionsseite, ist eher Naturgeschichtler als Biologe. Er entwirft letztlich auch ein Gesamtsystem. Sein System hat nochmal wieder andere Kriterien als das von Linné. Ein abstrakteres Kriterium, muss man zugeben. Sein System ist die unterschiedliche Kompliziertheit der Organismen. Er sortiert also die Gesamtlebewesen, wobei es ihm auf die Zoologie insbesondere ankam, unter dem Gesichtspunkt der Differenzierung, der Ausdifferenzierung. Und er schafft einen Stufenbau der Ausdifferenzierung als ein solches taxonomisches System zur Einordnung der Lebewesen. So ist es Lamarck, bei dem beispielsweise die Unterscheidung in Wirbeltiere und Wirbellose eine ganz zentrale ist. Die kennen wir auch noch. Ja? Also da geht es ihm dann um das Entstehen zusätzlicher anatomischer Merkmale. Also etwa Wirbel, Rückgrat und alles, was daran hängt. Das ist ein zusätzlicher Komplexitätsgrad des Organismus oder des Lebewesens. Und insofern ist es anders einzuordnen als das wirbellose Lebewesen oder die vielen wirbellosen Lebewesen. Es ist ein System, in dem Veränderung vorgesehen ist oder Veränderung möglich ist. Es ist nicht unbedingt ein dynamisches System, so wie das von Darwin eines ist, sofern es wirklich eine historische Dimension konsequent bis zu Ende denkt für die gesamte Entwicklung der Arten. Also er hat keinen Entwicklungsbegriff. So könnte man es vielleicht knapp auf den Punkt bringen. Lamarck verwendet den Lebensbegriff. Das ist auch ein interessanter Unterschied zu Linné und Buffon. Er sagt, er will untersuchen, worin das Leben in Wirklichkeit besteht. Und er will erforschen, unter welchen Bedingungen diese Naturerscheinung, Klammer auf Leben, Klammer zu, sich erzeugen kann. Also damit merken wir, das Leben taucht auf, aber er fragt doch so, dass es ihm um die Bedingungen geht, die Bedingungen, die für die Existenz des Lebens notwendig sind. Und das sind eben Bedingungen, die man aufzählt und klassifiziert. Und insofern bleibt das Leben eine Erscheinung, die unter Bedingungen vorkommt und unter anderen Bedingungen nicht vorkommt. Insofern hat es auch Züge nach wie vor eines Merkmals. Es ist lediglich ein Teil neben anderen Teilen der Existenz von Lebewesen. So könnte man das für Lamarck formulieren. Leben ist nicht das, was die Existenz des Lebewesens ausmacht, erklärt, restlos und einzig erklärt. Leben ist eine unter vielen von der Natur hervorgebrachten Eigenschaften der Lebewesen. Leben ist nicht die allgemeine Natur dessen, was lebendig ist. Dramatisch anders nun. Also wenn man Lamarck mal so als Zwischenfigur, aber noch eher auf der Seite der Naturgeschichte situiert, dramatisch anders gemessen an allen dreien, an Linné, Buffon und Lamarck, verfährt das Werk des Zoologen Georges Cuvier. Unter den trockenen Buchtiteln Die Einteilung der Arten, das ist ein Buch, das 1817 erschienen ist, und Vorlesungen über die vergleichende Anatomie, die sind früher, also Cuvier hat um 1800 bereits gearbeitet, die Vorlesungen über vergleichende Anatomie erscheinen 1809 und 10. Unter diesen trockenen Buchtiteln entwirft Cuvier tatsächlich eine neue und nun ganz auf das Leben als Grundbegriff zugeschnittene anatomische Wissenschaft. Bei Cuvier verlieren die sichtbaren Merkmale ihre taxonomische Rolle. Sie verlieren diese Aufgabe, Merkmal zur Einordnung in ein Tableau zu sein, primär. Die Welt des Organischen wird nicht mehr gemäß äußerer Erscheinungsbilder aufgeteilt und angeordnet. Jedenfalls nicht in dieser ja morphologischen, aufzeichnenden, die Gestalt studierenden Art und Weise, wie das im 18. Jahrhundert der Fall war. Stattdessen erhält bei Cuvier das sichtbare Merkmal eine neue Bedeutung. Er betrachtet natürlich auch die Organismen. Er sagt Organismus vor allem. Er sagt nicht Lebewesen so zentral und durchgängig. Die neue Bedeutung, die das Merkmal bei Cuvier, wenn er das Objekt studiert, das er vor sich hat, gewinnt, ist, das Merkmal muss allein oder zusammen mit anderen Merkmalen interpretiert werden können im Hinblick auf eine tiefer liegende Funktion, die es hat. Das Merkmal ist nicht Anhaltspunkt für eine Einordnung, sondern das Merkmal ist Hinweis auf eine verborgene Funktion. Und zwar eine Funktion im Organismus selbst. Die Wissenschaft sucht nicht mehr nach einer Gesamtordnung des Kosmos, sondern nach funktionalen Gründen, warum ein Organismus so und nicht anders aufgebaut ist. Dabei spielt nicht nur das Aussehen eine Rolle, das Aussehen spielt eine Rolle, wie die Dinge aussehen, muss man sich angucken. Zentraler ist aber, wie das, was man sich da angucken kann, wie das im Körper Leistung übernimmt. Was es im Körper leistet, was es tut, überspitzt gesagt, was es arbeitet, also das Wort Arbeit kommt da nicht vor, aber was seine Funktion ist im Sinne von Leistung für den individuellen Organismus. Cuvier unterwirft die Disposition des Organs der Souveränität der Funktion, so formuliert Foucault das im Blick auf die Theorie Cuviers. Was genau soll das heißen? Er vergleicht bei seiner Unterscheidung der Arten Cuvier nicht einfach nur die Fülle der sichtbaren Elemente, Staubgefäße, hornig, behaart oder was auch immer, der zu klassifizierenden Objekte, sondern er isoliert, wenn er Objekte betrachtet, an diesen Objekten abstrakte Funktionseinheiten. Und diese Funktionseinheiten sind es, die er dann vergleicht. Er vergleicht nicht hier Staubgefäß, da Staubgefäß, sondern er vergleicht Funktionseinheiten. Was soll das genau heißen? Nehmen wir Fische und Säugetiere. Die Erscheinungsbilder dieser Lebewesen unterscheiden sich radikal. In ganz vielerlei Hinsicht. Sodass man nach einem, ja, wenn man den Blick des 18. Jahrhunderts anwendet, diese beiden Lebewesen vor allem oder Lebewesen, diese beiden Klassen von Lebewesen weit auseinanderrückt. Unter dem Funktionsgesichtspunkt kann man Exemplare der verschiedenen Arten genau studieren und stellt fest, Lungen und Kiemen sehen sich zwar vollständig unähnlich, sie sind jedoch Entsprechungen. Und zwar bezogen auf ihre Funktion. So völlig verschieden diese Organe aussehen, so verschieden sie selbst auch funktionieren. Kiemen funktionieren ganz anders als Lungen funktionieren. Durch Kiemen fließt Wasser, durch Lungen atmet man Luft. Beide Organe sind ihrem Wesen nach Atmungsorgane. Und diese Leistung der Atmung erfüllen sie für das jeweilige Tier auf analoge Weise. Das heißt, zwei ganz unterschiedlich gebaute Organe haben im Ganzen, bezogen auf die Leistung als Ganze, die sie für den Organismus erbringen, eine, die gleiche Funktion. Das ist gemeint, wenn ich sage, verglichen werden abstrakte Funktionseinheiten. Cuvier geht also davon aus, dass es so etwas gibt wie Atmung als Funktionseinheit. Und diese ist unsichtbar. Das ist wichtig. Ich kann eine Funktionseinheit nicht sehen. Ich kann nur schließen darauf im Blick auf das, was ich auf der Ebene der Beschaffenheit der Körper, dieser Objekte, die ich untersuche, vorfinde. Das heißt, forschungsstrategisch, ich kann mich nicht ohne weiteres mit dem Oberflächenbild zufrieden geben. Wenn man bei einem Lebewesen, wenn denn Atmung für alle Lebewesen eine wichtige Funktion ist, wenn man bei einem Lebewesen nicht sieht, was man Richtung Atmung interpretieren kann, dann muss man es suchen. Denn es muss etwas dergleichen geben. Das ist die forschungsstrategische Folgerung, die aus der Cuvier'schen Herangehensweise folgt. Wenn tatsächlich die Funktion Atmung vital ist, dann muss ich so lange suchen, bis ich bei einem Lebewesen dann auch gefunden habe, wie diese Funktion bei diesem Lebewesen erfüllt wird. Das Verhältnis von Sichtbarem und dem, was ich sozusagen als Struktur im Exemplar finde, kehrt sich also um. Ich kann dem Sichtbaren nicht ohne weiteres glauben. Ich muss so lange suchen, bis ich die Funktion tatsächlich dann auch erschöpfend gefunden und erklärt habe, wie sie erfüllt wird bei diesem Organismus. Das äußere Erscheinungsbild ist also für Cuviers Wissenschaft nicht alles. Die Tiere haben ein inneres Prinzip der Unterhaltung und der Ersetzung, schreibt Cuvier. Inneres Prinzip ist hier das wichtige Stichwort. Im Verborgenen stecken diese Funktionen. Also man kann sie per se als Funktionen nicht sehen. Es besteht dieses Prinzip der Unterhaltung und der Ersetzung, Zitat Cuvier weiter, es besteht in dem gemeinsamen Resultat der Verrichtungen, welche den Körper ernähren. Das heißt, die Verdauung, die Einsaugung, das Atmen, die Ausdünstung und die Ausleerungen, sie bilden jenseits der einfachen Organe die zweite Ordnung und werden mit dem Namen Lebensverrichtungen belegt. Damit haben Sie die Pointe der neuen Herangehensweise Cuviers. Funktionen, Atmung, er nennt noch andere, die Verdauung, die Ausdünstung und so weiter. Solche Funktionen existieren nicht einfach so. Sie sind ihrerseits für etwas da. Sie haben einen allgemeinen, gemeinsamen Existenzgrund und der wird im Zitat benannt. Cuvier interpretiert diese Funktionen zweiter Ordnung, also die Funktion hinter der Funktion Atmung und so weiter, als eine Überlebensfunktion. Eine Lebensfunktion, Lebensverrichtungen sind das. Das Leben braucht diese Verrichtungen, sonst kann ein Organismus nicht leben. Das Leben das Resultat von Organisation ist, das hatte auch Lamarck schon gesehen. Aber dass man die Organe vor ihrer Definition auf die von ihnen erfüllte Funktion beziehen muss, um sie überhaupt erst richtig bestimmen zu können, dass man nur vor dem Hintergrund des Zusammenspiels großer funktionaler Einheiten, Atmung ist ja ein ganzer Apparat, den Organismus in seiner Vielgestaltigkeit verstehen kann und dass überhaupt Identitäten und Unterschiede sich nur vor dem Hintergrund der Lebensverrichtungen, der Lebensfunktion von Organen überhaupt sinnvoll interpretieren und ausmachen lassen, diese Verschiebung der Perspektive erfolgt bei Cuvier. Und hier handelt es sich tatsächlich um eine neue Logik. Dazu noch ein paar Einzelheiten. Diese Logik hat ihren Anker in einer allgemeinen Idee des Lebens, die mit dieser Vorstellung, dass alles, was am Organismus vorzufinden ist, eine Funktion hat, und zwar letztlich eine gemeinsame Funktion, unmittelbar verknüpft ist. Funktion und Leben sind fast Synonyme. Ich lege hier mal eine Folie auf, die eine Grafik zeigt aus einem Cuvier'schen Werk. hier sehen wir, dass auch die Zeichnungen andere Dinge zeigen und auch eine andere Aufgabe bekommen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Die Konsequenzen dieses Perspektivwechsels, der mit der Cuvier'schen Herangehensweise verbunden ist, kann man noch ein Stück weit aufschlüsseln. Also Cuvier vergleicht auch. Er betrachtet auch ganz viele Lebewesen. Er ist Anatom. Das ist nicht ganz trivial. Er betrachtet weniger die Oberflächengestalt, als das bei Linné etwa der Fall war. Er schneidet. Er geht ins Innere der Individuen, der Organismen und trägt alle Einzelheiten auch des inneren Baus der Organismen säuberlich auseinander. Insofern, das ist auch sozusagen kein Zufall. Es geht um das innere Funktionsprinzip. Also sind auch alle inneren Züge eines solchen Organismus extrem wichtig. Es reicht nicht, die Bestimmung mehr oder weniger auf die äußere Gestalt zu beschränken. Gut, aber wir haben noch weitere, sozusagen kleinere Momente dieses Perspektivwechsels, die interessant sind und ihn auch noch ein Stück weit weiter ausleuchten können, was hier alles mit im Spiel ist und was alles daran hängt. 4 Gesichtspunkte kann man nennen als Konsequenz des Perspektivwechsels, den Cuvier vornimmt. Zum Ersten ist diese Hierarchie der Funktionen, die bei Cuvier wichtig ist, also nicht das Gewusel der vielen, vielen Merkmale, die man irgendwie verzeichnet, um dann irgendwie zuzuordnen, sondern die Hierarchie der Funktionen. Das Organ, ein Teilbestandteil der Lunge, hat eine Funktion innerhalb der Lunge. Die Lunge übernimmt die Funktion der Atmung für den Organismus und insofern ist die Funktion der Atmung wiederum eine Lebensverrichtung, also eine Funktionseinheit für das Überleben des Organismus. Diese Hierarchie der Funktionen führt eine neue Struktur ein, die das Nebeneinander der Merkmale durchbricht und gruppiert und hierarchisiert. Neben der einfachen Funktion erster Ordnung einzelner Organe, beispielsweise vielleicht Blutgefäße in der Lunge oder so, die haben die Funktion, die Lunge mit Blut zu versorgen, gibt es wenige komplexe Grundfunktionen zweiter Ordnung, Atmung, und von dieser Erfüllung hängt die Lebensfunktion ab. Interessant ist, dass die Einzelheiten dieser jeweiligen Organe beispielsweise oder auch dieser ganzen Apparate wie des Atmungsapparats nicht unwichtig sind. Das muss man jeweils verstehen für den einzelnen Organismus. Aber für die Bestimmung oder für die Zuordnung verblasst die Bedeutung der Einzelheiten. Wie viele Teile beispielsweise oder welche Farbe Lunge und Kiemen haben, ist für deren Bestimmung ganz unwichtig geworden. Man bestimmt sie von der gemeinsamen Funktion her. Zweitens bedeutet das, gemessen jetzt wieder an der Episteme, also an der Wissenschaftsordnung des 18. Jahrhunderts, wenn wir aus Cuvier'scher Perspektive blicken, die Funktionssysteme, diese jeweiligen Funktionsgruppen und Unterfunktionen und so weiter, hängen äußerst eng zusammen. Es sind letztlich wechselseitige Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Teilen eines Organismus, zwischen den Organen. Schon der Ausdruck Organismus und das Wort Organ bildet es ein Stück weit ab. Das bedeutet ja Organ und Werkzeug. Es ist ein Umzu, dass die aufeinander verpflichtet sozusagen, die Teile eines Organismus. Das ist in der Klassifikationslogik Linnés nicht ausgeschlossen, aber nicht so entscheidend. Wichtig ist da, was man sieht und dass alles sozusagen dabei ist, was dazugehört. Aber dass die voneinander abhängen, ist kein relevanter Aspekt. Man könnte das so auf den Punkt bringen, dass man sagen kann, die neue Sicht Cuviers macht den Organismus zu einem dynamischen Verband, in dem die Teile zusammenwirken. Und dieser Verband dient dem Überleben. Dadurch muss die Idee, welche wir uns von der Haupterscheinung des Lebens gemacht haben, sich von der Haupterscheinung des Lebens gemacht haben, ändern. schreibt Cuvier selbst. Die Welt besteht nicht einfach nur aus irgendwie sich vereinigenden, sich gruppierenden Teilen oder Teilchen, sondern entscheidend ist, dass die Welt, der Organismus konkret, ein Innen ausbildet, das sich von einem Außen abgrenzt. Also das, was die aufeinander verweist, die Organe, schafft einen Innenraum. Also man kann sagen, der Organismus ist eine neue Einheit, der ist nicht einfach ein Zusammenhang, sondern er ist ein Innen mit einem Außen. Zitat Cuvier: Statt einer beständigen Vereinigung in den Teilchen müssen wir eine ununterbrochene Bewegung von außen nach innen und von innen nach außen gewahr werden, die stets unterhalten und doch in bestimmte Grenzen eingeschlossen ist. Also eine Bewegtheit kennzeichnet den Organismus, auch seine Organe, sie interagieren, könnte man modern sagen. Es gibt ein von innen nach außen, ein von außen nach innen, aber der Witz sind die bestimmten Grenzen. Der Austausch über die Grenze hinweg, hinein, hinaus. Und diese Grenzen werden durch die Funktion regiert. Eben daraus folgt für Cuvier eine Definition des Lebens. Er definiert das Leben als eine allgemeine und allen Teilen sich mitteilende Bewegung. Da haben Sie sozusagen das komplette Gegenteil dieser im 18. Jahrhundert regierenden Idee des Lebens als Merkmal unter Merkmalen, unter vielen anderen Merkmalen. Cuvier sagt jetzt, das Leben ist eine allgemeine, allen Teilen sich mitteilende Bewegung. Es ist kein einfacher Effekt des Zusammenkommens oder richtig angeordnet Seins oder Zusammenstimmens von Komponenten, sondern es besteht in dieser funktionalen Einheit, in der Bewegtheit, die diese funktionale Einheit ihre Funktionen, ihre Leistungen auch vollziehen lässt. Eine dritte gedankliche Verschiebung hat Cuvier in seinem Arbeitsfeld direkt umgesetzt. Ja, Frage? Zum Beispiel, also er meint den Stoffwechsel, ganz klar. Das ist an Organismen ja auch zu beobachten. Diese Funktionen erfüllen sich eigentlich permanent im Modus von Stoffwechselprozessen. Verdauung, Ausscheidung, Ausdünstung, Ernährung und so weiter. Insofern meint er das auch ganz konkret beobachtbar.
Überträgt er das auch schon auf dieses Allgemeine des Lebens bei den Menschen?
Ja, ja. Ja, ja. Also ja, auch Gesellschaft nicht. Das ist nicht seine Baustelle. Er ist Anatom und würden wir vielleicht auch sagen Physiologe. Aber dass auch der Menschenkörper ein Organismus ist in diesem Sinne, ist vollständig mitgedacht. Ja. Dritte gedankliche Verschiebung. Cuvier bringt in der Bestimmung von Funktionen erstmals Teile in einen systematischen Zusammenhang, die am Körper des Organismus, also auf der sichtbaren Ebene, weit auseinander liegen. Das ist auch eine Konsequenz seiner Herangehensweise. Er hebt also erneut auf eine abstrakte Perspektive ab, die das vordergründig gar nicht benachbarte, in Beziehung zu setzen, vermag mit etwas eben weit wegliegendem. Dazu passt ganz gut hier dieses Bild, das ich jetzt nicht anatomisch, fachmännisch irgendwie näher erklären kann. Aber hier sieht man, wie die Perspektive geschnitten ist, von vornherein aufs Ganze und dann auf verschiedene Elemente, die irgendwie rausgezogen und rausgezeichnet sind, die Funktionen im Gesamten übernehmen oder erfüllen könnten. Ein Beispiel erneut. Aus der Cuvier'schen Analyse heraus hängen etwa die Zähne eines Tiers und die Organe seiner Verdauung eng zusammen. Das ist für uns jetzt vielleicht einleuchtend, aber es ist sozusagen aus Sicht des 18. Jahrhunderts eine ganz unselbstverständliche Vorstellung, dass wenn sich der sozusagen dass der Kauapparat und der Verdauungsapparat irgendwo im Bauch- und Darmbereich miteinander korrespondierende Teile des Körpers sind, die durch die Funktion verbunden sind, durch die Funktion der Ernährung und Verdauungskette oder der Abläufe, die damit verbunden sind. Die Fleischzunge der Säugetiere hängt eng mit der Art ihrer Ernährung zusammen. Auch, also Säugen, ja? Die Zunge ist ein Organ, das was mit der Art der Ernährungsweise des Säugetiers zu tun hat. Oder, auch interessanter Aspekt, auf den Cuvier abhebt, die Gesamtgröße eines Organismus hängt zusammen mit der Art seiner Blutzirkulation. Also wie die Blutzirkulation im Gesamtkörper organisiert ist, korrespondiert mit der Gesamtgröße des Organismus. Dieser neue abstrakte Gesichtspunkt der Funktion kann also Netze der Notwendigkeit herausarbeiten, die von irgendeinem Punkt des Körpers zu irgendeinem anderen verlaufen. So beschreibt Foucault das sehr schön anschaulich. Unsichtbare Netze der Notwendigkeit, die man durch Interpretation auftun kann am Organismus. Und entscheidend ist immer die Gesamtgrenze des Organismus. Das heißt also, innerhalb dieses Organismus denkt Cuvier, könnte man sagen, ganzheitlich. Die Teile werden im Rahmen einer auf das Organismus, das Innere des Organismus und seine Funktionsvielfalt bezogen, ganzheitlichen Weise aufeinander hingedacht und interpretiert. Das ergibt den vierten Punkt. Auch jenseits des einzelnen Tiers scheint eine ganze Logik, eine neue Logik durchgängiger Art auf, die hinter nämlich den organischen Naturerscheinungen generell wirksam ist. Ein unsichtbares Band, vielleicht könnte man sagen, welches das Innere aller Organismen einer Art und eigentlich letztlich überhaupt aller Lebewesen funktional regiert. Organismen in ihrer wahrnehmbaren Disposition scheinen jeweils einem verborgenen Plan zu gehorchen. Bei den Fischen und bei den Säugetieren mag der in vielen unterschiedlich sein, aber er hat eben auch viele Analogien, dieser Plan, etwa die Atmung. Und dieser Plan ist nicht eine göttliche Weltarchitektur. Es ist nicht eine Gesamtordnung, in der man alles sozusagen gut gelesen, ausgelesen versammeln kann, was die Natur so enthält, sondern es ist eher ein Programm der Arbeit des Lebens, das sich realisiert in diesen Organismen. Das ist jetzt ein Ausdruck, den ich vorschlage. Arbeit sagt Cuvier so nicht. Aber wenn wir überlegen, was sind denn die Organismen? Sie sind alle Lösungen für das Problem des Überlebens. Und zwar Lösungen, indem sie durch ihre Leistungen Leben etablieren, halten, möglich machen. Diese funktionalen Komponenten des Organismus. Cuvier spricht diese Vermutung aus. Ich zitiere, der Begriff des Lebens, das schreibt er zu Beginn seiner anatomischen Vorlesung, der Begriff des Lebens ist eine von denjenigen allgemeinen und dunklen Ideen, die in uns durch gewisse Reihen von Erscheinungen hervorgebracht werden, welche wir in einer ununterbrochenen Ordnung sich folgen und durch wechselseitige Verhältnisse verbunden sehen. Ungeachtet uns die Natur des Bandes, welche dieselben, also diese vielen Erscheinungen vereinigt, unbekannt ist, so fühlen wir doch, dass dieses Band da sein muss. Und das ist uns genug, um es uns durch einen Namen andeuten zu lassen, welchen der gemeine Haufe bald wie das Zeichen eines besonderen Prinzips betrachtet, obgleich dieser Name in der Tat niemals etwas ausdrücken kann als das gemeinsame Resultat von Erscheinungen, welche zu seiner Bildung Gelegenheit gaben. Dieser eine Name ist Leben. Ein externes Prinzip, das in allem steckt, ist Leben gerade nicht, sondern es ist ein Inneres, das drin steckt, tief in den funktionalen Zusammenhängen sich ausdrückt, könnte man vielleicht auch sagen. Das ist eine Natur, die Naturordnung als Ganze in ein neues Licht tauchende Perspektive. Die Vermutung einer verborgenen Funktionsdynamik im Inneren aller Lebewesen, die jeweils die gleiche verborgene Funktionsdynamik ist, die in letzter Instanz einen Namen, das Leben, verdient, steht gegen die ältere Vorstellung einer an der Außenseite der Lebewesen ablesbaren allgemeinen Taxonomie, einer allgemeinen festen Ordnung, die man durchlaufen kann und in der man so allerlei findet, unter anderem Leben, aber vieles andere, so als sei die Natur eben vom Netz der Merkmale und nicht vom Netz eines Funktionszusammenhangs, der auf eine verborgene Gesamtfunktion hindeutet, durchzogen. Mit dem Blick Cuviers, der sich nicht mehr auf die Merkmale, sondern auf die Lebensfunktionen richtet, verschwindet die Suche nach der Ordnung als gemeinsamem Boden und gemeinsamer Grundlage einer allgemeinen Wissenschaft der Natur. Es verschwindet vielleicht sogar die Natur im alten Sinne als homogener Raum, nämlich der ordnungsfähigen Identitäten und Unterschiede. Und was auftaucht, ist ein ganz neues Verständnis einer verborgenen, tiefer liegenden Lebensnatur, aus der sich die Oberfläche der Natur erklären lässt. Dieser neue Zusammenhang aber ist eben, wie gesagt, verborgen. Man kann ihn nicht als Gestalt irgendwo sehen oder ablesen. Man muss durch Zerlegung, durch Analyse und dergleichen ihn erschließen. Hinschauen und nachdenken reicht nicht. Man muss eindringen in die Organismen. Man muss auch mit ihnen experimentieren. Das ist das, was sozusagen im 19. Jahrhundert dann auch die Praktiken der Naturwissenschaft stark verändern wird. Wir sehen also, gerade mit dieser Idee hinschauen, betrachten und nachdenken, abzeichnen und nachdenken reicht nicht, dass mit dieser Idee des tiefen Phänomens Leben auch das bloße Hinsehen als Forschungstechnik verschwindet. Sie wird abgelöst werden, wie gesagt, durch die Praktiken und Techniken des immer genaueren Eindringens und Zerteilens und durch die Idee des Experimentierens, auch mit dem Leben, mit der Lebensfunktion.
Hat Cuvier eigentlich nur die Tierwelt betrachtet oder hat er auch expressis verbis den Menschen mit einbezogen?
Der Mensch war ein Lebewesen organischer Art und er hat vor allem die Tierwelt untersucht, aber er hat den Menschen mit einbezogen. Also das war kein, er hat nicht den Menschen sozusagen als Krone der Schöpfung außen vor gelassen. Das war nicht der Fall. Die Idee des Eindringens, Zerteilens, Experimentierens zielt auf das Studium von Funktionsgrenzen und Funktionen. Und Funktionsgrenzen und Funktionen untersucht man eben auf andere Weise als durch Hinschauen. Man untersucht sie insbesondere durch Ausprobieren, durch Stören und Wegnehmen von Störungen und dergleichen. Das heißt, durch Einführung des Irregulären. Auf diese Weise sehen wir sozusagen am Horizont, das hat Cuvier selber so nicht gemacht, ein mit dem Leben experimentierendes Forschen als Komponente der entstehenden Biologie. Damit springe ich jetzt zum Abschluss noch ganz kurz auf das Stichwort Biologie. Denn zu Cuviers Zeit, das, was Cuvier macht, nennt er nicht Biologie, aber zu Cuviers Zeit taucht der Name Biologie tatsächlich schon auf. Das Wort Biologie taucht auf. Es ist noch nicht ganz eindeutig verbunden mit dem, was früher Naturgeschichte hieß und dann die neue, die auf Leben perspektivierte Wissenschaft von der belebten Natur sein wird oder werden wird. Aber der Terminus wird schon verwendet in verschiedenen Zusammenhängen und man kann ihn sozusagen dann, man kann ihn dann verbinden mit dieser neuen Disziplin. Ich nenne das nur ganz kurz. Die Begriffsgeschichte der Biologie, das kann man auch nachlesen, zeigt, dass das Wort Biologie, also Lebenslehre heißt das ja wörtlich genommen, zunächst mal weder von einem Botaniker verwendet wurde, noch von einem Zoologen. Also es ist nicht so, dass diese sozusagen die Naturkundler selber auf die Idee gekommen wären, das Wort Biologie zu verwenden, sondern es taucht auf im Zusammenhang der Medizin und damit dezidiert im Zusammenhang auch mit dem Menschen. Es ist der Mediziner Karl Friedrich Burdach, der das Wort Biologie erstmals verwendet, und zwar im Jahr 1800, als gemeinsame Bezeichnung für die drei Fächer Morphologie, Physiologie und Psychologie als Teile der Heilkunde. Also das ist nochmal eine kleine Antwort auf die Frage nach dem Menschen. Das Stichwort Biologie ist ganz eng im Zusammenhang mit der Menschenbehandlung entstanden in der Medizin. Kurz danach allerdings, 1802, wird es relativ unverbunden mit Burdach noch von einem weiteren Autor, Gottfried Reinhard Treviranus, verwendet das Wort. Er schreibt eine sechsbändige Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher und Ärzte. Da sehen Sie schon eine etwas weitere Verwendung des Begriffs, sodass hier schon so etwas wie der Gedanke einer allgemeinen Lebenslehre auftaucht, wobei das bei Treviranus noch mit Philosophie gekoppelt ist. Also das wäre jetzt wieder ein Thema für sich, wie man den genau einsortiert. Ich nenne einfach mal so diese Meilensteine. Definitiv bekannt wird der Name Biologie durch Lamarck, den ich eben schon erwähnt habe. Der führt ihn 1802 ein und bietet im Jahr 1815 in der Einleitung seiner Naturgeschichte der wirbellosen Tiere eine Art Taufstelle für den Begriff, wie er denn dann auch verwendet wird, wirklich für die Disziplin, die wir heute als Biologie bezeichnen. Also bei Lamarck ist dann von Philosophie nur noch in dem Sinne die Rede, dass er das sozusagen auf Naturwissenschaft hin zuspitzen will. Zitat Lamarck: Die einzigartigen und wahrhaft bewunderungswürdigen Körper, die man als Lebewesen bezeichnet, unterscheiden sich durch das Leben, das sie besitzen, und durch die sich daraus ergebenden Fähigkeiten wesentlich von den übrigen Naturkörpern. Hier haben wir Lamarck noch ein bisschen in dieser Zwischenstellung Merkmal, Leben eher als Merkmal, nicht sozusagen als Tiefengrund oder Tiefenerklärung. Sie, die Lebewesen, bilden mit all ihren Erscheinungen den Stoff einer besonderen Wissenschaft, die noch nicht begründet ist, ja noch nicht einmal einen Namen hat, von der ich in meiner Philosophie Zoologique im Jahr 1809 ist die erschienen, einige Grundlagen vorgelegt habe und die ich als Biologie bezeichnen möchte. Alles, was Pflanzen und Tieren gemeinsam ist, samt allen Fähigkeiten, die jedem dieser Wesen zukommen, muss ausnahmslos den einzigen und ausgedehnten Gegenstand der Biologie bilden, denn diese beiden Arten von Wesen stellen die Gesamtheit aller Lebewesen auf unserer Erde dar. Zitat Ende. Wir haben also hier den nicht ganz so modernen Autor, der aber der erste ist, der den Ausdruck Biologie eindeutig sozusagen brandet für das, was wir später als Biologie kennen werden. Das ist dieser Lamarck hier. Also, Lamarcks Definition ist keine lupenrein moderne Definition von der Art, wie er das Leben hier in der Definition bringt, aber er nimmt sozusagen das Branding vor, dass Biologie eindeutig zum Namen der Wissenschaft von den Tieren und Pflanzen werden soll. Die Biologie als Lebenslehre im allgemeinen Sinne, das entwickelt sich dann im 19. Jahrhundert. Wir werden da noch Einzelheiten betrachten. Wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir uns zunächst mal die Philosophie vor und um 1800 an. Ich fasse noch einmal zusammen. Cuvier hat sich mit Fragen, die die Evolution betreffen, meines Wissens so nicht tiefergehend beschäftigt. Also Wandel von Arten müsste ich nochmal recherchieren, ist aber nicht sein Hauptthema. Er ist Anatom, das heißt, er betrachtet sozusagen als Haupteinheit den Organismus und nicht die Art in der Zeit. Aber seine Lebensdefinition ist sehr modern. Ich fasse nochmal zusammen in drei Punkten. Wenn dann gleich noch Fragen sind, haben wir noch 2-3 Minuten dafür. Die Überlegungen von heute. Die Naturlehre des 18. Jahrhunderts. Nochmal vielleicht dieses schöne andere Bild. Die Naturlehre des 18. Jahrhunderts arbeitet klassifizierend. Sie teilt die Lebewesen und auch die Nichtlebewesen ein, gemäß Kriterien, für die der maßnehmende Blick des umfassend gelehrten Forschers genügt, denn es geht um eine Kombination von Gestaltbeobachtung oder Gestaltwahrnehmung, Morphologie und logischer Aufgabenstellung. Es geht um die Herstellung einer widerspruchsfreien Benennungsordnung, nicht um die tiefere Ebene, die durch ein verborgenes Zweckprinzip aufgemacht würde. Zweitens, die Naturlehre des 19. Jahrhunderts, die an dieser Schwelle um 1800 beginnt sich abzuzeichnen, diese Naturlehre wird zur Lebenswissenschaft, zur Biologie. Und zwar genau indem sie hinter und sozusagen im Inneren der statischen Sichtbarkeit der Gestalten eine für deren Ausgestaltung verantwortliche Dynamik vermutet, eine funktionale Dynamik, die Selbsterhaltungs-, die Überlebens-, die Lebensfunktion. Eine Zäsur bildet dieser Gedanke des Funktion, der Funktion, der Funktionseinheiten. Und hier ist wirklich ein prominentes Beispiel eigentlich sozusagen die exemplarische Figur für den Vollzug dieses Schritts in das neue Paradigma, der Zoologe Cuvier. Es gibt noch andere Namen, auf die ich auch noch zu sprechen kommen werde, in etwas anderem Zusammenhang. Aber bei Cuvier ist sehr schön deutlich, wie die verborgene Ganzheit eines Regulationszusammenhangs in den Mittelpunkt einer Analyse des Organismus treten soll, der explizit im Zeichen des Lebens unter diesem Gesichtspunkt der Innen- und Außengrenze von Cuvier als wissenschaftliches Objekt präsentiert und bearbeitet wird. Dritter Punkt. In der Naturkunde um 1800 finden wir tatsächlich auch eine Namensänderung, die uns den Einschnitt, um den es uns geht, auch sinnfällig macht. Fast genau um das Jahr 1800 geschieht das. Es entsteht der Ausdruck Biologie und die Disziplin, die bald so heißen wird, ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht klar so geformt, also um 1800, 1802, aber sie wird relativ bald dann auch so genannt werden. Und da hatten wir Lamarck als denjenigen, der auch auf besonders hübsche Weise, sage ich mal, diesen Taufakt pathetisch vollzieht. Mit Blick auf sein eigenes Werk jetzt in dem Fall. Okay, dann bis zum nächsten Mal.